Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf deinem Neuroathletik-Trainings-Podcast Nervenstark. Heute mit Folge 61 und in Folge 61 werden wir uns mit deiner Wahrnehmung und mit deinem Fokus beschäftigen. Vor allen Dingen, wenn die Gedanken im Oktagon ständig abschweifen, du das Gefühl hast, den Fokus nicht wirklich beibehalten zu können und gefühlt andere Dinge wichtiger sind, als sich auf deinen Gegner zu konzentrieren. Eine sehr spannende Folge, vor allen Dingen, wenn du gleich erfährst, was für Instanzen dahinter stehen, was für Einflüsse es noch geben kann und vor allen Dingen, wie du das dementsprechend für dich auch optimieren kannst. Bei der Folge wünsche ich dir wie immer ganz viel Spaß und bevor wir jetzt in die Folge starten, nochmal ein kurzer Reminder für alle die das erste Mal bei meinem Podcast jetzt hier am Start sind. Es gibt eine Folge, 57 ist es glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube es war 57, die habe ich auch oben angeheftet, die ist quasi als Intro oben, wo ich in den letzten Tagen auch ziemlich schmunzeln musste, weil ich auf anderen Podcasts halt gesehen habe, dass dieses Intro nicht länger als eine Minute dauern sollte, weil man ja eigentlich den Podcast nur vorstellen will. Und ich habe direkt eine Folge da reingeballert, die über 50 Minuten geht, wo ich dir nochmal ganz genau erkläre, worum es beim Neuroathletiktraining geht, wo der Unterschied zum klassischen Athletiktraining ist und vor allen Dingen, wie du am Ende des Tages mit neurozentrierten Herangehensweisen und mit Neuroathletiktraining auch das Maximale aus dir und deiner Performance herausholen kannst. Sei es im Bereich Leistungssteigerung, sei es im Bereich Aufarbeitung von Gehirnerschütterungen oder in der Rehabilitation von Verletzungen und Schmerzen. Also wenn du noch nicht ganz genau weißt, worum es beim Thema Neuroathletik geht und da auf jeden Fall wertvollen Input mitnehmen möchtest, kann ich dir diese Folge nur empfehlen. Wie gesagt, die habe ich oben angehangen als Intro quasi und es lohnt sich da definitiv mal reinzuhören. Genau, dann muss ich nämlich gleich auch nicht alles wiederholen, was das Nervensystem macht und tut und nicht tut, sondern wir können direkt in die Thematik einsteigen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei Folge 61 und lass uns loslegen. Wie angekündigt im Intro werden wir in dieser Folge über das Thema Wahrnehmung sprechen. Und Wahrnehmung ist ein durchaus komplexer Prozess, der sehr viele Teilbereiche beinhaltet. Es geht nicht nur darum, was du siehst, was du hörst, was du riechst oder was du vermeintlich auch bewusst wahrnimmst, sondern auch um die optimale Abstimmung und vor allen Dingen Informationsweiterleitung und Verarbeitung deiner Innen- sowie deiner Außenwahrnehmung. Wenn wir über Wahrnehmung sprechen, sprechen wir ja nicht nur über das, was du vermeintlich denkst, was deine Wahrnehmung ist, sondern es gibt ja, wie ich gerade gesagt habe, sehr viele Teilbereiche in Form von Wahrnehmung. Also was nimmst du für dich gerade bewusst wahr? Was nimmt dein Nervensystem unterbewusst wahr? Und was nehmen auch einflussreiche Personen wahr, die um dich herum sind? Vor allen Dingen in einer Wettkampfsituation dein Trainer oder dein Team, was du um dich herum hast. Und was willst du während einer Wettkampfsituation erreichen? Maximalen Fokus, oder? Wenn dein Nervensystem aber mehr damit beschäftigt ist, deine Umwelt zu scannen und aus deinem Körperinneren keine qualitativ guten Informationen kommen, wirst du leider einige Körner verlieren. Und diese Körner können in einer Performance-Situation, wie es ein Wettkampf nun mal ist, wirklich zwischen Sieg und Niederlage unterscheiden. Also natürlich hast du nie eine hundertprozentige Garantie dafür, ne? Wer hat die schon? Aber wenn du deine Fehlerquellen maximal minimieren kannst, dann wirst du auf jeden Fall auf der Matte oder im Oktagon unschlagbar, beziehungsweise weißt auch, welche Schwerpunkte außerhalb deines normalen Trainings noch aufgearbeitet werden dürfen. Und auf die Folge, beziehungsweise auf die Intro-Folge habe ich dich ja schon aufmerksam gemacht. Das heißt, wenn du gleich merkst, dass das irgendwie total abstrakt ist und du dir denkst, boah, ich weiß jetzt gar nicht genau, ja, worauf sie hinaus will und dir fehlen einige Basics, dann hör, wie gesagt, in die Intro-Folge nochmal rein, hol dir nochmal Input darüber, was Neuroathletiktraining ist. Und wenn du schon etwas länger dabei bist, dann darfst du natürlich auch bleiben. Ihr dürft beide bleiben. Also selbst wenn du komplett neu bist, will ich dich jetzt hier nicht verscheuchen. Ich möchte halt nur, dass du für dich aus der Folge, weil sie sehr wichtig ist, weil sie wie immer guten Input enthält, auch was mitnehmen kannst und am Ende nicht denkst, okay, sie hat da jetzt irgendwas erzählt, aber was bedeutet das denn für mich? Die erste Frage, die du dir selber stellen darfst, ist, was ist Wahrnehmung eigentlich für mich? Und ich habe es eingangs gesagt, es gibt mehrere Teilbereiche deiner Wahrnehmung. Da gibt es die sogenannte Exterozeption, das ist deine Außenwahrnehmung, also alles das, was du über deine Sinne auch wahrnimmst. Es gibt deine Interozeption, die Innenwahrnehmung, alles das, was sich im Inneren deines Körpers abspielt, und die Propriozeption, die wahrscheinlich auch mit am bekanntesten ist. Also wie steht dein Körper im Raum? Was geben die Rezeptoren an deinen Gelenken für eine Rückmeldung? Und wie gesagt, wie ist die Position von dir im Raum? Und jetzt stell dir mal folgende Situation vor. Du hast eine sehr starke Wettkampfvorbereitung gemacht. Das Gewicht passt, alle Schwachstellen sind aufgearbeitet worden und du bist quasi ready to go. Und jetzt ist Fight Day. Das Kribbeln fängt langsam an. Die Vorfreude steigt, der Fokus zentriert sich und je näher der Kampf kommt, desto fokussierter willst du natürlich sein. Dann wirst du aufgerufen für deinen Walk-in, bekommst noch den ein oder anderen motivierenden Nackenklatscher von deinem Trainerteam und dann geht's raus in die Masse. Du hörst Jubelschreie, vielleicht sogar Buhrufe, je nachdem, wo du unterwegs bist. Und kannst quasi das Oktagon schon riechen und bist auf dem Weg zu den Referees, die dich noch einmal abchecken und final startklar machen. Du umarmst nochmal deine Coaches und du gehst dann die paar Stufen ins Oktagon, machst deine Routine, rennst vielleicht noch eine Runde, gehst auf die Knie, was auch immer. Da hat ja jeder seine eigene Herangehensweise. Dein Gegner ist entweder schon da oder kommt kurz nach dir, das ist an der Stelle aber auch eher semi-wichtig. Und dann holt der Referee euch zusammen, dann gibt es noch eine kurze Erklärung, abklatschen und go. Und natürlich versuchst du dich auf deine Performance zu konzentrieren, du willst dich schließlich an deinen Gameplan halten. Und plötzlich merkst du, dass deine Gedanken abschweifen. Du schenkst Dingen Aufmerksamkeit, die gar keine verdienen, wie zum Beispiel die Bewegung der Zuschauer, die Geräuschkulisse außerhalb und kannst vielleicht sogar deinen eigenen Coach gar nicht richtig wahrnehmen und hören, der natürlich die Aufgabe hat, dir Tipps zu geben, dich nochmal auf was aufmerksam zu machen und dich auch in der Spur zu halten. Es fühlt sich ein bisschen wie Kontrollverlust an in der Situation. Das ist mir auf jeden Fall schon so rückgemeldet worden und vielleicht macht sich innerlich auch etwas Angst breit, den Fokus quasi nicht halten zu können. Eine Situation, die ich so wirklich keinem Athleten wünsche, weil ich, wie gesagt, aus der Erfahrung und Zusammenarbeit mit Athleten und aus meiner eigenen sportlichen Erfahrung weiß, dass es ziemlich schwierig ist, den Fokus wieder so zu zentrieren in einer Situation, die auf höchstem Level passiert, dass wirklich der Fokus nicht permanent abschweift und man nicht vergisst, was man eigentlich machen wollte. Was kann jetzt passiert sein? Es kann einiges passiert sein. Podcast-Folge jetzt beendet, danke für den Content. Das ist die qualitative Antwort, die ich dir jetzt auf dieses Beispiel gebe. Es kann einiges passiert sein. Schön, dass du da warst, das war's und let's go. Nein, natürlich nicht. Den Fokus beibehalten und in diesem Moment eine Art Tunnelblick zu entwickeln, ist eine absolute High-Performance-Fähigkeit, wenn du wirklich bis in die letzte Gehirnecke alles an Potenzial freisetzen willst. Diese Fähigkeit kostet Energie und diese Fähigkeit kostet Vertrauen. Ist beides mangelhaft vorhanden, können genau die Dinge passieren, die ich dir gerade oben beschrieben habe. Und in erster Linie ist es relevant, dass du die nötige Energie hast. Ohne nötige Energie in Form von Sauerstoff und auch in Form der richtigen Nährstoffaufnahme, die unter Wettkampfbedingungen ja auch nochmal eine andere ist, werden so Sachen wie Entscheidungsfindung, Fokus, Aufmerksamkeit und vor allen Dingen die Inhibierung, also das Drosseln von sensorischen Informationen, die in dem Fall nicht gebraucht werden, auch nicht funktionieren. Eine zentrale Rolle spielt da natürlich auch deine Atmung. In deinem Frontallappen, der, wie der Name schon sagt, vorne hinter deiner Stirn quasi liegt, finden ziemlich viele Prozesse im High-Performance-Bereich statt. Genau die, die ich gerade auch genannt habe. Entscheidungsfindung, Fokus, Aufmerksamkeit, alles das, was bis in die letzte Ecke optimal vorhanden sein sollte, wenn du in einer 1-zu-1-Situation dein maximales Potenzial abrufen willst und natürlich auch noch Emotionen und Gefühle mit im Spiel sind. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass deine Atmung durch verschiedene Parameter nicht optimal ist. Sei es darum, dass du dir ein Atemmuster angewöhnt hast, das keine adäquate Sauerstoffzufuhr gewährleistet, durch Verletzungen vielleicht von deinem Rippenbogen oder durch generell eine schlechte Atemökonomie. Also die Atmung ist so auf dem niedrigsten Level. Ne, da kommt nicht viel, was heißt, da kommt nicht viel an. Also du sollst ja schon leben und du sollst ja schon trainieren. Das macht sich vielleicht auch erstmal gar nicht so bewusst bemerkbar. Aber wenn man gezielt die Atmung mal testet und mit Neurodrills an der Atmung feilt, kommen da tatsächlich ziemlich krasse Ergebnisse raus. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, dass Informationen aus dem Körperinneren, die quasi aus dem Körper nach oben ins Gehirn kommen, das nennt man sogenannte afferente Informationen, also aufsteigende Informationen, von unten nach oben, also aus dem Körperinneren und von hinten nach vorne verarbeitet werden. Also oben, unten, hinten, vorne. Und ich habe dir gerade gesagt, dass der Frontallappen ganz vorne hinter deiner Stirn ist. Das heißt, dieser Bereich bekommt, wenn man es jetzt rein logisch betrachtet, zuletzt Energie. Kommt vorne nicht genug an, ist auch nicht genug Energie für diese Performance-Fähigkeiten da. Punkt. Mic drop könnte ich auch hier wieder beenden. Also es geht generell erstmal darum, dich für das Thema zu sensibilisieren und dir einen Einblick darüber zu geben, dass Konzentration, Aufmerksamkeit und Fokus nicht immer einer Übung bedarf, die darauf abzielt, ne, dass ich dir jetzt irgendwie eine Chart an die Wand mache und du musst lernen, dich zu konzentrieren, sondern dass um diese Fähigkeiten herum auch andere Faktoren eine sehr wichtige Rolle spielen. Ich möchte aber in dieser Folge nicht auf deine Atmung hinaus, da gibt es nämlich schon eine separate Folge zu, wo wir über das Thema Atmung gesprochen haben, die findest du auch hier auf meinem Podcast. Worauf ich hinaus will, ist dein Thalamus. Und der Thalamus hat hier auch schon eine eigene Folge bekommen, aber nicht in diesem Kontext. Also da bin ich dann eher allgemein darauf eingegangen und nicht, wie du deine Wahrnehmung im Oktagon dementsprechend verbessern kannst. Und dein Thalamus sitzt über deinem Hirnstamm und fungiert als eine Art Pförtner zum Bewusstsein. Er ist eine sehr wichtige Filterinstanz, die für deine zielgerichtete Aufmerksamkeit zuständig ist. Und er entscheidet am Ende des Tages, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und wenn du jetzt schon länger dabei bist, dann weißt du, dass der Hirnstamm eine sehr zentrale Rolle fürs neurozentrierte Training hat. Und alle Informationen, die dann natürlich auch erstmal im Hirnstamm aufgenommen werden, müssen ja irgendwann von dem unterbewussten Teil ins Bewusstsein kommen, um dort auch weiterverarbeitet zu werden. Und der Thalamus sitzt genau dazwischen und sagt, okay, das ist wichtig, das ist nicht wichtig, wenn man das jetzt so ein bisschen bildlich darstellen möchte. Ne, wie so eine Schranke kannst du dir das vorstellen, wo dann die Informationen, die jetzt in dem Moment relevant sind, durchkommen oder nicht durchkommen. Und wenn die Informationen scheiße sind, dann kommt Scheiße durch, um das mal so salopp hier zu kommunizieren. Hast du gute Informationen oder eine gute Ausgangslage, sie werden nie 100% perfekt sein, Aber hast du eine gute Ausgangslage, ist der Thalamus auch dementsprechend in der Lage, die Sachen, die unwichtig sind, zu unterdrücken und den Fokus dementsprechend auf die Sachen zu setzen, die in diesem Moment wichtig ist. Kommen wir nochmal zurück zu deinem Hirnstamm. In deinem Hirnstamm oder ein Teil deines Hirnstamms ist ja das Mittelhirn. Und hier liegt ja das sogenannte periaqueductale Grau, was für Schmerzreduktion verantwortlich ist. Und eine Frage, die natürlich mit sollte nicht so wichtig sein beantwortet werden müsste, ist, wie wichtig ist der Schmerz, den du vielleicht hast? Vielleicht bist du auch komplett schmerzfrei und denkst jetzt, boah Lara, das ist ein Punkt, der interessiert mich gar nicht. Aber viele Wettkämpfer haben in der Vorbereitung immer noch das eine oder andere Wehwehchen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wichtig ist der Schmerz in der Situation, in der du gerade bist? Wenn dein Thalamus entscheidet, dass der Schmerz an deinem rechten Knie oder wo auch immer du den hast, gerade super wichtig ist, wird das ganze Nervensystem, das ist nicht nur der Thalamus schuld in Anführungszeichen, sondern dann ist es das ganze Nervensystem, wird dich darauf aufmerksam machen, dass dieser Schmerz wichtig ist, obwohl du es als bewusste Schlussfolgerung vielleicht gar nicht so siehst. Wenn du sagst, ach, das geht schon, damit kann ich kicken, damit kann ich schlagen, damit kann ich rollen, okay, dann ist das eine bewusste, subjektive Wahrnehmung von dir, was aber nicht gleich das Ergebnis deines Nervensystems sein muss. Wenn dein Nervensystem sagt, ey, das ist aber wichtig, dieser Schmerz, und ich möchte dich darauf aufmerksam machen, dass er wichtig ist und dementsprechend eine Verhaltensänderung bei dir erzielen, kann es sein, dass du in deiner Beweglichkeit eingeschränkt wirst, dass die Schmerzen intensiver werden und dass sich dein Nervensystem was einfallen lässt, dass du aufhörst, die Dinge zu tun, die du gerade tust, was, um die Schlaufe wieder nach hinten zu spannen, Körner kostet und dich in deiner Leistungsfähigkeit einschränkt. Dann hast du dein Atemzentrum in deiner Medulla und über den Vagusnerv, über den haben wir auch schon sehr oft gesprochen, bekommst du sehr viele Informationen aus deinen Organen, weil der Vagusnerv viele Organe quasi überzieht und sogenannte interozeptive Informationen holt. Also aus der Innenwahrnehmung holt er Informationen über deinen Herzschlag, über deinen Puls, über deine Atmung auch. Und wie gesagt, das Atemzentrum liegt in deiner Medulla. Und in einer Wettkampfsituation muss sowohl der Herzschlag als auch der Puls, als auch die Atmung an die Belastung angepasst werden. Wenn ich meinen Puls nicht hochfahren kann, wenn ich meine Atmung nicht dementsprechend anpassen kann, bin ich auch nicht in der Lage abzuliefern. Und wenn mein Körper es von sich aus vielleicht auch nicht schafft, hochzufahren, ich kenne Beispiele, da gibt es Leute, die wärmen sich vor ihrem Training eine halbe Stunde auf, bis sie irgendwie mal merken, dass der Körper an Temperatur gewinnt. Das ist an der Stelle nicht normal und auch nicht so gedacht. Und da sollte man sich mal hinterfragen, okay, woran liegt es denn, dass ich so lange brauche, um alle Voraussetzungen für eine Belastung zu erfüllen? Und eine wichtige Information ist ebenfalls, dass alle sensorischen Informationen, also alles, was quasi reinkommt, außer Geruch, da haben wir wieder eine kleine Ausnahme, passieren deinen Thalamus. Das heißt, er ist ein zentraler Dreh- und Angelpunkt für deine Leistungsfähigkeit. Und wenn du jetzt sagst, ja, Geruch ist ja nicht dabei, das ist ja dann der 1%, der im Thalamus nicht verarbeitet wird, und die anderen 99% würde man ja außer Acht lassen, was ja total dumm wäre, was wir an der Stelle nicht tun. Das heißt, du solltest dir schon darüber bewusst sein, dass Fokus, Aufmerksamkeit und Konzentration nicht unbedingt einer gezielten Aufarbeitung in Form von ich mache Konzentrationsübungen bedarf, sondern den Fokus mal darauf zu lenken, natürlich die Atmung zu berücksichtigen, aber auch zu gucken, hey, wie arbeitet denn mein Thalamus? Und wenn ich den Thalamus gezielt aktiviere und diesen zentralen Punkt mal wirklich in den Fokus rücke, schaffe ich es dann, mich im Oktagon besser zu konzentrieren? Ja oder nein? Ist an der Stelle auch wieder eine individuelle Sache, ist an der Stelle auch wieder was man individuell mit Athleten testen muss. kann aber auch jeder für sich selber dementsprechend machen oder holt sich mich zu Hilfe. Ne, da bin ich ja auch immer direkt am Start, aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, den man berücksichtigen muss, wenn man immer wieder genau mit dieser Thematik zu tun hat. Die Fähigkeit, den Fokus beizubehalten, ist also trainierbar. Und alles, was trainierbar ist, ist erstmal gut, weil wir bewusst Einfluss darauf nehmen können und wir müssen uns nicht zum Opfer der Situation machen. Und das machen wir nicht, ne, indem wir bewusst versuchen, uns konzentrierter zu verhalten oder uns mehr anzustrengen. Es kommt ja auch teilweise ziemlich salopp, so aus der Coaching-Ecke, streng dich mal mehr an, sei mal fokussierter, konzentrier dich. Ja, das sind hilfreiche Mittel. Ich denke, jeder Athlet weiß auch selber, worauf das abzielt. Das ist nur nicht ganz so leicht, wenn du ständig versuchst, in deinem Bewusstsein nach Lösungen zu kramen und dein Unterbewusstsein hat maximale Probleme. Du hast gerade selber gelernt, dass es keinen Sinn macht. Wollte ich einen coolen Spruch rausholen. Ich wollte nicht sagen, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, sondern so Gleiches mit Gleichem zu bekämpfen. Ne? Wenn es irgendwo brennt, machst du auch nicht noch einen Brandherd auf. Ne? Also mal wirklich aus der Bubble rauszugehen und zu sagen, okay, ich schaue mir mal an, welche Voraussetzungen an meinen Fokus überhaupt geknüpft sind, ist da ein echter Gamechanger. Dass du dementsprechend auch verstehst, dass Fokus eine lange Verkettung an Prozessen und an Fähigkeiten mit sich bringt. Und eine natürlich wichtige Frage in dem Kontext ist ja, wie kann ich meinen Thalamus denn trainieren? Das kannst du auf verschiedenste Arten und verschiedenste Weisen tatsächlich machen. Eine Form wäre das sogenannte Bag Breathing, also die Tütenatmung. Du schnappst dir eine kleine Plastiktüte, eine kleine Brottüte, wirklich eine kleine und keinen ganzen Müllsack bitte, stülpst den über deine Nase und über deinen Mund und atmest durch die Nase in die Tüte ein und wieder aus. Der Thalamus ist nämlich auch daran beteiligt, diese Ateminformationen zu verwerten und diese Tütenatmung kann da ein wertvolles Mittel sein, muss aber nicht. Es gibt Leute, die sagen, die fühlen sich total unwohl, wenn sie die Tüte über den Mund und die Nase stülpen und da kommt so eine leichte Panik hoch. Das soll es an der Stelle natürlich nicht. Wenn du merkst, du fühlst dich unwohl damit, dann machst du diesen Drill natürlich nicht. Und wo ich jetzt beim Punkt Drill bin, es ist ein Neurodrill. Es ist eine bestimmte Aktivierung mit einem bestimmten Ziel, was wir erreichen wollen. Das heißt, du musst diesen Drill auch auf seine Genauigkeit und auf seine Zielführung dementsprechend testen. Das heißt, du machst zum Beispiel eine Bewegung oder einen Konzentrationstest, der wie immer auch aussehen kann. Vielleicht hast du da schon was an der Hand. Guckst, okay, wie schnell bin ich, wie hoch komme ich, wie schmerzfrei bin ich. Also setzt dir da auf jeden Fall ein Ziel. Mach den Neurodrill, wie jetzt die Tütenatmung. Und wiederhole danach den Test oder die Übung, die du gemacht hast. Du baust dir also deine eigene kleine Testbatterie so zusammen, um individuell für dich und dein Nervensystem nachvollziehen zu können, ob du jetzt einen guten Stimuli reingegeben hast oder ob du vielleicht sogar einen negativen Stimuli reingelassen hast, was auch passieren kann. Also dein Nervensystem hat die Möglichkeit, auf drei verschiedene Arten und Weisen zu reagieren. Neutral, dann war es eventuell zu wenig Stimuli mit einem negativen Output, dann war es zu überfordernd oder dann war es kein guter Stimuli und natürlich auch, was so der Best Case wäre mit einem positiven Stimuli oder mit einem positiven Retest, könnte man es besser sagen und du wirst besser in dem, was du besser machen wolltest. Also Punkt Nummer 1, du kannst probieren, die Tütenatmung zu machen. Punkt Nummer 2 sind sogenannte Antisakkaden. Die kannst du alleine machen, da wird es ein bisschen komplizierter. Du kannst sie aber auch mit einem Trainingspartner machen, der sich genau gegenüberstellt von dir, so Peace-Zeichen macht in einem leichten V. Du schaust deinem Buddy auf die Nasenspitze oder in die Augen, auf jeden Fall ist der Kopf neutral. Und dann hat dein Trainingspartner ja quasi dieses Peace-Zeichen oben. Und du guckst in die Mitte von dem Peace-Zeichen und dann nimmt dein Trainingsbuddy unvorhergesehen, also nicht in einer bestimmten Reihenfolge, nicht bitte immer links und rechts, das Peace-Zeichen nach unten, klappt also den Mittel- und Zeigefinger einmal nach unten ein Und deine Aufgabe ist es dann, mit den Augen zu den, ich nenne es mal Hasenohren, zu springen, die noch oben sind. Also nicht dahin zu springen, wo die Hasenohren sind, die runtergegangen sind, sondern dahin zu springen, wo die Hasenohren noch oben sind. Das heißt, du diskriminierst quasi einen Reflex, weil wir wollen ja immer dahin gucken, wo sich was bewegt, und tust genau das Gegenteil davon. Auch eine sehr wertvolle Aktivierung für den Thalamus. Und dann arbeitest du genau so mit dem Retest, wie du es beim Backbreathing auch gemacht hast. Und testest dann, okay, welche Auswirkungen hatten die sogenannten Antisakkaden auf meine Performance. Du kannst dir aber auch einfach ein weißes Blatt nehmen, jeweils vertikale Striche draufmalen, links und rechts von den Strichen immer Kreise machen, also mal links, mal rechts, mal irgendwie genau auf dem Strich drauf, wobei es sinnvoller wäre, an der Stelle den links und rechts zu machen. Und wenn der Kreis auf der linken Seite von dem Strich ist, dann machst du genau das Gegenteil. Du nimmst zum Beispiel das rechte Bein oder den rechten Arm hoch. Wenn der Kreis auf der rechten Seite ist, machst du das auf der linken Seite. Also du diskriminierst dann quasi das, was du eigentlich machen willst, wenn der Kreis links ist, links eine Bewegung mit einer rechten Bewegung. Das geht auch, wenn du den Drill alleine machen möchtest. Und ich kann es nicht oft genug sagen, teste die Zielgenauigkeit und teste die Wirksamkeit. Und Folgendes nehme ich mir hier jetzt raus, ist ja auch mein eigener Podcast, eigentlich müsste ich es gar nicht ankündigen, aber wenn du MMA-Kämpfer bist und wenn du mit diesem Thema oder mit einem anderen Thema, was dir hier quasi in meinem Podcast schon begegnet ist, zu tun hast, auf der Stelle trittst, Schmerzen hast seit mehreren Monaten, Jahren, was auch immer, Leistungsplateaus, von denen du nicht runterkommst, dann hast du natürlich immer die Möglichkeit, dich gezielt mit mir darüber auszutauschen. Dafür kannst du das Kontaktformular auf meiner Webseite nutzen. Ich packe dir meine Internetseite auch nochmal in die Shownotes. Da findest du auch nochmal viele weitere wichtige Informationen rund ums Neuroathletiktraining. Und keine Angst, ich beiße nicht, jedenfalls nicht zuerst. Und dementsprechend sei da auf jeden Fall offen für das Thema, für eine neue Herangehensweise, wenn du sagst, ey, das hört sich auf jeden Fall stark an und könnte mir in verschiedenen oder bei verschiedenen Zielen tatsächlich helfen. Genau, so viel zum Thalamus heute und so viel zum Thema Wahrnehmung. Über das Thema könnte man ein ganzes Seminar machen, also habe ich ja tatsächlich auch schon gemacht, damals bei den Jungs im Kongs Gym, was super, super cool war. Also an der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an Olli und an die Athleten. Das war echt ein richtig geiles Seminar, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Das Thema war genial, sich mal mit Wahrnehmung auseinanderzusetzen. Da hat Olli ja auch die nötige Weitsicht und hat gesagt, hey, lass uns mal über das Thema Wahrnehmung was machen. Ne? Das war schon echt next level, das hat mir schon echt riesig Spaß gemacht. Und wenn du dir hier ein Golden Nugget mit rausnehmen kannst, ist das auch wertvoll. Hab aber bitte immer im Hinterkopf, dass auch Podcast-Folgen, Instagram-Posts und alles drumherum immer nur Ausschnitte von Trainingseinheiten und von, ja, Wissen auch ist. Ne? Es hängt noch so viel mehr daran. Du bist komplexer als eine einzelne Podcast-Folge und vor allen Dingen muss auch immer individuell nach deiner Anamnese und Leistungsdiagnostik geguckt werden, was du gezielt brauchst. Ob es dann über Weg A, B oder C ist, wie ist deine sportliche Vorgeschichte und. Es gibt so viele Parameter, die man, wenn man wirklich auf qualitativ hochwertiges Training setzt, gar nicht in einem Social-Media-Post oder in einer Podcast-Folge ja quasi abarbeiten kann. Denn du bist auch nicht da, um abgearbeitet zu werden. Du bist da, um wirklich guten Content zu bekommen. Und den liefere ich dir hoffentlich auch. Aber da bin ich mir eigentlich sicher, dass das der Fall ist. Aber denk dran, wie gesagt, es sind immer nur Ausschnitte aus kleinen Teilbereichen. Und da steckt unter der Oberfläche noch ganz, ganz viel mehr. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Trainingseinheiten, bei einem eventuell bevorstehenden Wettkampf. Und bleib wie immer nervenstark und wir hören uns bald wieder.